Mit dem Start in diese Osterwoche schließen wir heute unsere Predigtreihe über das Buch Nehemia ab. Und wir haben in den vergangenen Wochen ja immer wieder darüber nachgedacht, wie kann es gelingen, als Gemeinde und auch als Einzelne Schritte zu gehen mit Gott? Wie kann es gelingen, auch etwas Neues zu wagen? Nicht im Sinne von einfach irgendetwas neu zu machen, sondern im Sinne von sich neu darauf zu verlassen, dass Gott zuverlässig ist und dass er in unserem Leben vorangehen darf. Und dabei vielleicht auch mal etwas zu riskieren. Wir haben darüber nachgedacht, was auf diesem Weg an Hindernissen wartet. Und ich rufe einfach nochmal so ein paar Schlagworte und Themen in Erinnerung, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Wir haben darüber nachgedacht, wie es aussehen kann, wenn wir mit einem von Gott berührten Herzen Neues wagen. Wir haben gesehen bei Nehemia, wie er Gottes Führung erlebt hat und wie seine Planung und Gottes Führung zusammenkamen, wie es ihm gelungen ist, andere mitzunehmen auf diesen Weg und sich gemeinsam für so ein großes Ziel aufzumachen. Wir haben uns angeschaut, wie in Jerusalem die ganze Bevölkerung, jeder an seinem Platz, es gewagt hat, dieses große Projekt anzugehen. Wir haben über Widerstände nachgedacht und letzte Woche darüber, wie es aussieht, wenn das Wort Gottes uns in unserem Herzen trifft und wenn wir davon neu bewegt werden. Und wir haben dann natürlich auch immer überlegt, was sind Prinzipien, die uns helfen für unsere Situation heute. Der Abschluss dieses Nehemia-Buchs heute erinnert uns ein bisschen daran, dass wir auf diesem Weg mit Gott nie ganz fertig sind. Nicht im Sinne von, dass wir nie bei ihm ankommen, aber dass dieser Prozess, der startet, wenn wir anfangen, mit ihm zu leben, der uns umgestalten will, dass der in diesem Leben nie an ein Ende kommt und dass es da immer wieder diese Neuausrichtung braucht, dass es immer wieder so ein Gegensteuern braucht und eine Korrektur, manchmal auch eine Umkehr. Und davon handelt der Abschluss dieser Reihe. Und das soll nicht ernüchternd sein, das soll jetzt niemanden deprimieren, sondern es soll eher realistisch sein und es soll uns ja daran erinnern, dass wir diese Erneuerung brauchen, aber dann auch ermutigen, dass wir diese Erneuerung auch erleben können. Und ja, das mag anstrengend sein, immer wieder zu überlegen, wie sieht es gerade aus in meinem Leben. Das können auch alle die vermutlich bestätigen, die unabhängig davon, ob sie das jetzt geistlich einsortieren oder nicht, die schon mal versucht haben, eine schlechte Gewohnheit zu ändern oder irgendwie so etwas Neues einzuüben. Das ist schwer. Das geht nicht von alleine, das geht nicht ohne Arbeit. Und gerade weil das anstrengend ist, schrecken wir dann manchmal vielleicht auch davor zurück und sagen, lass uns lieber alles so lassen, wie es ist. Und heutzutage ist das nochmal schwerer, das habe ich wie manche andere letzte Woche auf einer Jugendmitarbeiterschulung gelernt, denn durch soziale Medien, durch Internet und durch den dauerhaften Medienzugang gibt es heute die Möglichkeit, dass wir permanent Glückshormone bekommen, Dopaminausschüttungen, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Ja, wir gucken uns irgendein nettes Video an oder irgendeinen tollen Bericht und es geht uns gut. Warum soll man also in etwas investieren, das mich etwas kostet? Warum soll ich Anstrengungen in etwas stecken, wo ich nicht einfach so mal dieses Glücksgefühl erleben kann? Das ist also ein Hindernis auf diesem Weg der Erneuerung, aber der Predigttext nimmt uns mit da hinein, warum das notwendig ist und wie wir, auch wenn es anstrengend ist, trotzdem etwas davon erleben können. Das Wissen um die Notwendigkeit ist ja das eine und das Wissen um die Kraftquelle ist das andere. Darauf wollen wir heute blicken und ich lese zum vorerst letzten Mal Verse aus Nehemia Kapitel 13, die Verse 4 bis 22. Schon früher hatte der Priester Eliaschib, der Aufseher über die Vorratskammern des Tempels, seinem Verwandten Tobia erlaubt, eine große Kammer im Tempel für sich zu benutzen. Vorher hatte man dort das Mehl für die Speiseopfer aufbewahrt, ebenso Weihrauch, die Gegenstände für den Tempeldienst und den zehnten Teil vom Getreide, vom neuen Wein und Olivenöl, der für die Leviten, Sänger und Torwächter bestimmt war. Auch der Anteil für die Priester war hier gelagert worden. Zu dieser Zeit hielt ich mich nicht in Jerusalem auf, denn im 32. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes war ich an seinen Hof zurückgekehrt. Einige Zeit später bat ich den König, wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen. Kaum war ich dort angekommen, erfuhr ich von dem Missstand, dass Eliaschib seinem Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hatte. Darüber war ich sehr erbost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Dann befahl ich, die Räume des Tempels wieder neu zu weihen und die Gegenstände für den Tempeldienst, das Mehl für die Speiseopfer und den Weihrauch zurückzubringen. Ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausübten, sondern auf ihren Feldern arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. Da stellte ich die zuständigen Männer zur Rede. Warum wird der Tempeldienst so vernachlässigt? Ich ließ die Leviten und Sänger zurückholen und teilte sie wieder zum Dienst ein. Nun brachte auch das ganze Volk wieder den zehnten Teil von seinem Getreide, vom neuen Wein, vom Olivenöl in die Vorratskammern. Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester Schelemja, dem Schreiber Zadok und dem Leviten Pedaja. Hanan, der Sohn von Sakur und Enkel von Matanja, sollte ihnen dabei helfen. Sie alle galten als zuverlässige Männer. Deshalb sollten sie die Vorräte an die Priester und Leviten verteilen. Denke an mich, mein Gott, vergiss niemals, was ich für dein Haus und für den Tempeldienst getan habe. Zu dieser Zeit sah ich in Juda einige, die am Sabbat in der Kälte Weintrauben auspressten. Andere fuhren Getreide vom Feld ein, beluden ihre Esel damit und brachten es zusammen mit Wein, Trauben, Feigen und anderen Lebensmitteln am Sabbat nach Jerusalem. Nachdrücklich warnte ich sie davor, ihre Waren zum Kauf anzubieten. Es wohnten auch einige Türer in Jerusalem. Selbst am Sabbat verkauften sie an die Judäer Fische und andere Waren, die sie nach Jerusalem gebracht hatten. Da stellte ich die einflussreichen Männer von Juda zur Rede. Warum ladet ihr solche Schuld auf euch und achtet den Sabbat nicht als Ruhetag? Haben eure Vorfahren nicht genauso gehandelt? Darum hat unser Gott so viel Unheil über uns und unsere Stadt gebracht. Und jetzt fordert er erst recht seinen Zorn heraus, indem ihr den Sabbat missachtet. Ich ordnete an, die Tore von Jerusalem am Abend vor dem Sabbat zu schließen, sobald die Dämmerung hereinbrach, und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Einige meiner Männer stellte ich an den Toren auf, sie sollten darauf achten, dass am Sabbat keine Waren mehr nach Jerusalem gelangten. Da blieben die Kaufleute und Händler mehrmals in der Stadt, in der Nacht zum Sabbat vor der Stadt und boten dort ihre Waren an. Ich warnte sie, warum schlagt ihr am Sabbat euer Lager vor der Stadtmauer auf? Geschieht es noch ein einziges Mal, lasse ich euch festnehmen. Von da an kamen sie am Sabbat nicht wieder. Den Leviten befahl ich, sich zu reinigen und die Stadttore zu bewachen, damit der Sabbat nicht wieder verletzt würde. Denke daran, mein Gott, wie ich mich für dich eingesetzt habe. Hab Erbarmen mit mir, denn deine Gnade ist grenzenlos. Erster Gedanke für heute Morgen, warum braucht es immer wieder geistliche Erneuerung? An sich könnte man ja fast denken, dass Nehemia seine Mission übererfüllt hat. Die Mauer ist aufgebaut, superschnell fertiggestellt und dann ist vor einigen Jahren auch noch so eine geistliche Erweckungsbewegung ausgebrochen. Vielleicht war das für ihn auch so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, meine Mission ist erfüllt, ich gehe mal zurück an den Königshof, da wo ich hergekommen bin und sehe mal, wie eigentlich da die Lage ist. Und dann muss er diese erschütternde Erfahrung machen, als er einige Jahre später zurückkommt und Jerusalem wieder besucht. Manche der alten Verhaltensweisen, die sind immer noch da und irgendwie sind die Leute wieder so in diese alten Muster eingeschert. Die guten Entschlüsse, die sind das eine und die Umsetzung ist das andere, die sind immer wieder gefährdet. Und das ist ja ein Prinzip, da werden wahrscheinlich die meisten sagen, das können sie bei sich auch beobachten, ob man das jetzt, wie gesagt, geistlich einsortiert oder nicht. Die Erfahrung, dass auf einmal so eine schlechte Angewohnheit wieder so hochpoppt, dass man sich wieder dazu hinreißen lässt, den Mund nicht zu halten, obwohl man sich eigentlich angewöhnt hatte, lieber zu schweigen, dass man doch die verletzenden Worte, wo man eigentlich gesagt hat, das wollte ich nicht mehr so sagen, dass die auf einmal im Eifer des Gefechts doch wieder rausrutschen. Und das scheint irgendwie in uns drin zu stecken und das ist ja ein Prinzip, das lässt sich auch in dieser Welt beobachten. Also wenn es jetzt wieder Frühling wird und die Gartensaison wieder anfängt, auf einer Ratgeberseite für Hobbygärtner, da soll mal jemand diese Frage gestellt haben, hat geschrieben, ich bin so neu im Gartengeschäft, wie kann ich denn rausfinden, was in meinem Garten Unkraut ist und was die guten Pflanzen sind? Antwort, reißen Sie einfach alles aus, das, was von alleine wiederkommt, das ist das Unkraut. Und das, was wir in der Schöpfung sehen, das ist aus meiner Sicht so eine Übertragung dieser theologischen Wahrheit, dass auch wir Menschen keinen guten Kern haben und dass in uns drin auch diese Sünde steckt, die sich einfach immer wieder meldet. Selbst wenn wir denken, wir hätten das schon irgendwo hinter sich gelassen, irgendwann klopft sie irgendwo wieder an und deshalb sollen wir ja umso wachsamer sein, so wie Nehemia es hier in diesem Text auch ist, und zu überlegen, wo sind solche Einfallstore, wo diese alten Dinge und schlechten Angewohnheiten und theologisch gesprochen, wo die Sünde sich einfach wieder meldet. Und dann zu überlegen, wie man dem entgegentreten kann. Nehemia beobachtet ja zwei Dinge. Das eine ist die Gefahr von geistlichen Kompromissen. Er muss bemerken, als er wiederkommt, dass es da etliche recht enge Beziehungen gibt zwischen den Menschen, die vorher immer versucht haben, den Mauerbau zu torpedieren, die ihm sogar nach dem Leben trachten wollten, und zwischen den Leuten in Jerusalem. Das scheint überhaupt kein Problem zu sein und die Leute haben offensichtlich gar keine Einschätzung, dass das irgendwie eine Bedrohung sein könnte für die Sicherheit und auch für die geistliche Entwicklung. Und dass sie eigentlich auf dem besten Weg sind, die gleichen Fehler zu machen wie ihre Vorväter, Generationen vorher. Und es ist ja dann spannend, dass das bis in höchste geistliche Kreise geht. Da gibt es diesen Priester, der eine verantwortliche Stellung hatte und ausgerechnet der vermietet im Tempel eine Kammer an einen der Hauptwidersacher von Nehemia. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter liest, es gibt noch eine weitere Episode, die habe ich jetzt eben nicht gelesen, dann merkt man, der hat auch noch verwandtschaftliche Beziehungen zum nächsten Widersacher, die sind noch irgendwie verschwägert oder auf jeden Fall durch Heirat verbunden. Und man könnte sagen, da ist den Widersachern Nehemias ein ähnlicher Coup gelungen, wie es einst die Stasi geschafft hat, als sie mit Günter Guillaume einen Spitzel im direkten Umfeld des Bundeskanzlers Willy Brandt platziert hat. Da sitzt der Feind im eigenen Lager. Und Nehemia sieht das und er sieht diese Kompromisse und dass es offensichtlich überhaupt kein Problem mehr ist. Und er setzt eine klare Grenze, weil er weiß, an der Stelle, da können wir nicht irgendwie nebeneinander kooperieren. Da ist es nicht möglich, irgendwie einen Kompromiss zu schließen. Natürlich gibt es Situationen im Leben, da sind Kompromisse gut und wichtig. Aber in diesen geistlichen zentralen Fragen offensichtlich nicht. Ein kleines Detail an der Stelle finde ich auch ganz interessant. Dieser Eliashib, dieser Priester, der wird auch schon in dieser langen Liste der Bauhelfer erwähnt, die wir auch mal hier als Predigttext hatten. Und seine Gruppe, das ist die einzige Gruppe, hat mich jemand hier aus unseren Reihen darauf aufmerksam gemacht, wäre mir nicht aufgefallen, seine Gruppe ist die einzige Gruppe, von der nicht gesagt wird, dass sie, nachdem sie ein Tor gebaut hat, auch Schloss und Riegel eingehängt hat. Kann natürlich Zufall sein, ist vielleicht aber auch schon so ein kleiner Hinweis auf diese Kompromissbereitschaft und dass man es so mit der Abgrenzung gegenüber den gefährlichen Einflüssen nicht ganz so eng nimmt. Was heißt das jetzt? Es geht natürlich nicht um eine totale Abschottung, dass wir die Mauern möglichst hochziehen, dass wir die Türen zumachen und irgendwie sagen, keine Kontakte mehr nach außen. Darum geht es nicht. Aber es geht auch für uns heute um die Frage, wer sind die Stimmen, wer sind die Menschen, die uns beeinflussen? Das können reale Personen sein, das können auch andere Kanäle sein. Es ist die Frage, auf wen hören wir und wer gewinnt Raum in unserem Leben. Und es sind die Stimmen, die uns bewusst daran hindern wollen, unser Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Von dieser Geschichte können wir lernen, bei dieser Vertrauensfrage gibt es irgendwie kein sowohl als auch. Da ist es nicht so ein, ja, das lässt sich ja alles irgendwie integrieren. Und viele von uns stehen jetzt wahrscheinlich nicht in der Gefahr, irgendwie verschiedene Religionen zu vermischen. Das kann natürlich auch sein, wo Nehemia dann wahrscheinlich auch gesagt hätte, halt, stopp, klare Grenze. Aber es kann ja oft viel subtiler sein. Was sind so die Themen, die Konzepte, die Stimmen, wo du so den Eindruck hast, da wird dir immer wieder gesagt, das ist super wichtig, dieses musst du unbedingt haben, das brauchst du auf jeden Fall. Und das Tückische ist ja, es sind oft ganz gute Dinge, die dann irgendwie so eine Schieflage bekommen und einen so hohen Stellenwert einnehmen, dass sie dann schon wieder nicht gut sind. Ja, das können ganz gute Dinge sein, wie manche Beziehungen, wie Familie, materielle Gegenstände, die schnelle Befriedigung aller deiner Sehnsüchte. An dieser Stelle braucht es eine klare Abgrenzung gegenüber allen Kompromissen. Und eng damit verbunden ist das Zweite, was Nehemia beobachten muss, so die Gefahr falscher Prioritäten. Hier im Text ist es diese ganze Frage nach dem wirtschaftlichen Auskommen. Da werden die Leviten nicht mehr versorgt, weil sie selbst für ihr Auskommen sorgen müssen und weil die Leute die offiziellen Abgaben nicht mehr leisten. Und dahinter steckt natürlich die Angst, ich kann das nicht abgeben, ich brauche das ja alles für mich. Und dann kommt das geistliche Leben zum Erliegen und dann kurz danach kommen auch noch diese Händler aus Tyrus und die müssen unbedingt am Sabbat auch noch ihren Fisch verkaufen und es geht wieder ums Geld, um diese Einnahmequelle. Der Sabbat war für Gott gedacht und sie nutzen ihn für ihre eigenen Interessen. Und es ist an der Stelle auch wieder so eine Frage der Prioritäten und letztlich, wie bei der anderen Frage, auch eine Vertrauensfrage. Heute sind es nicht irgendwelche Statthalter von Samarien und auch nicht Fischhändler aus Tyrus, die jetzt irgendwie in unserem Leben sagen, dass sie ganz wichtig sind. Aber die Frage, auf wen wir hören und wer in unserem Leben wichtig ist und wo wir sagen, darauf könnten wir nicht verzichten, die ist genauso aktuell. Und das ist ja eigentlich immer der Testfall. Wenn ich mich frage, welche Sache in meinem Leben ist ganz zentral, dann muss ich mich einfach fragen, auf welche Sache könnte ich denn ohne weiteres verzichten und auf was? Auf keinen Fall. Geht es darum, möglichst viel zu haben und seine Sicherheit in den materiellen Dingen zu suchen? Geht es darum, möglichst viel Anerkennung zu bekommen und seinen Wert darin festzumachen? Geht es darum, vielleicht möglichst gesund zu leben und dadurch seinem Leben einen besonderen Sinn und Wert zu geben? Entscheidend ist, wenn wir das beobachten, die Gefahr von geistlichen Kompromissen, die Gefahr falscher Prioritäten. Die entscheidende Frage ist, beobachten wir das jetzt nur und finden uns mit dem Status quo ab? Okay, ist halt so, so sind wir nun mal. Oder sagen wir, ja, ich beobachte das und ich nehme den Kampf an, so wie Nehemia das gesagt hat. Bestimmte Herausforderungen bleiben ein Leben lang bestehen, aber Nehemia weiß an der Stelle eben auch um die negativen Konsequenzen, wenn er es einfach laufen lässt. Wenn man das Unkraut einfach wuchern lässt, dann ist irgendwann im Garten sonst nichts mehr zu sehen. Deswegen muss man irgendwie dagegen vorgehen. Und wenn Nehemia hier Dinge anspricht, wie die mangelnde Würdigung des Sabbats, diese fehlenden Kompromisse, dann macht er das ja nicht, weil er irgendwie dem Volk sagen möchte, das gönne ich euch nicht oder ich möchte doch meine eigenen Dinge hier verkaufen, sondern er weiß, dass Gott es sich anders gedacht hat und er weiß, dass es in der Geschichte schon mal schiefgelaufen ist. Und deshalb sagt er, achtet darauf. Wenn wir also diese Beobachtung machen, und wenn wir diese Grundsatzentscheidung fällen, ja, wir merken in unserem Leben, wir brauchen eine Erneuerung von innen heraus und wir wollen dagegen vorgehen, was kann uns dabei helfen? Das ist der zweite Gedanke. Es ist erstmal wichtig, eben zu wissen, was ist so meine persönliche Herausforderung? Was ist so das Thema, was mich herausfordert? Wo bin ich vielleicht auch ein bisschen gefährdet, diese Kompromisse zu suchen? Und dann von Nehemia zu lernen, konkrete Schritte und konsequente Schritte zu gehen. Wenn wir wissen, dass eine Sache für uns herausfordernd ist, dann kann es wirklich hilfreich sein, nicht zu sagen, ja, irgendwie so, ich schlängel mich da durch, sondern wirklich eine klare Grenze zu ziehen. Das gibt es an anderen Stellen auch. Jemand, der die schmerzhafte Erfahrung machen musste, dass er in seinem Leben ein Problem mit Alkohol hat und der in eine Sucht gerutscht ist, der weiß auch, dass er, wenn er davon loskommen will, an der Stelle konsequent sein muss. Wenn du weißt, dass es beispielsweise bestimmte soziale Medien oder Internetseiten sind, die dich dazu verleiten, die Zeit einfach totzuschlagen oder falsche Sehnsüchte wecken oder Bedürfnisse zu stillen, dann kann es hilfreich und konsequent sein, sie einfach wirklich zu meiden. Und nicht noch zu denken, das kann man doch irgendwie, ich reduziere das und dann geht es vielleicht. Und dann reservieren wir so im übertragenen Sinn so eine Kammer im Hintergrund irgendwo in unserem Leben. Aber jedes Hintertürchen ermöglicht auch einen leichteren Zugang. Es könnte schlimmstenfalls sogar sein, dass es auch Menschen gibt, wo ich sagen muss, die beeinflussen mich an dieser Stelle ungut. Diese Beziehung beeinflusst mich an dieser Stelle ungut, weil es meinen Glauben und meine Beziehung zu Gott hindert. Wie gesagt, es bedeutet nicht die Abschottung von allem, aber es bedeutet immer wieder zu überlegen, was dient mir aus Gottes Sicht zum Guten und was nicht. Und wenn Gott uns in die Freiheit führen will, und das hat er versprochen, dann kann ich auch überlegen, ob diese Dinge, die in meinem Leben so viel Raum einnehmen, ob die wirklich das gleiche Ziel haben oder ob sie mich nicht am Ende in eine Unfreiheit führen. Und wir merken an der Stelle dann, wie wichtig es ist, wiederum, dass wir einen Kompass haben, an dem wir uns orientieren können, der uns hilft zu beurteilen. Wir brauchen Gottes Wort, um diese ganzen Stimmen und Themen richtig unterscheiden zu können und zu wissen, was gut und richtig ist. Nehemia ruft sich auch auf das, was Gott zum Sabbat gesagt hat. Er beruft sich auf Gottes Wort und den damit verbundenen Erfahrungen und dann setzt er das um. Wenn wir mit diesem Kompass im Rücken Gott suchen und auf ihn ausgerichtet leben, dann sind diese konkreten Schritte ein wichtiger Baustein. Wichtig ist aber noch eins. Wir wissen und wir merken und wir müssen diesen Kampf nicht alleine führen. Wir wissen das, wir merken das, dass wir diesen Kampf nicht alleine führen können und wir müssen ihn auch nicht alleine führen. Wir müssen ihn nur annehmen. Gott selbst verspricht denen, die mit ihm leben, die sich mit ihm auf den Weg machen, seinen Geist, gerade als große Kraftquelle der Erneuerung. Und das ist nicht irgendein Heiliger Geist, sondern das ist der Geist, über den im Neuen Testament Folgendes gesagt wird. Nun ist er der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Ja, passend zur Osterwoche, wir denken daran, dass Jesus lebendig geworden ist zu einem neuen Leben. Und dieser Vers erinnert uns einerseits daran, dass wir das irgendwann auch erleben werden, wenn wir im Vertrauen auf diesen Jesus leben. Aber es bezieht sich eben auch auf das neue Leben, was heute schon durch Gott in uns beginnen will, dass Gott durch seinen Geist in unserem oft so umkämpften Leben, in allen Herausforderungen, dass er sagt, du musst dich dem nicht alleine stellen. Ich gebe dir meinen Geist. Und das ist die große Hilfe in dieser Auseinandersetzung. Wenn wir diese Kraft brauchen, zeigt das natürlich einerseits auch, wie groß das Problem ist. Wir kriegen es alleine nicht hin. Wir brauchen auf diesem Weg eine Erneuerung von außen. Wenn diese Tendenz in unserem Herzen drinsteckt, dann wissen wir, wir schaffen das nicht alleine, aber Gott hat Hilfe geschickt. Er hat einen Weg geschickt, um dieses grundsätzliche Problem der Schuld zu lösen in seinem Sohn. Und er schenkt uns seinen Geist, der uns hilft, das immer wieder zu entdecken. Wir brauchen den Stellvertreter, der für uns das übernimmt, was wir nicht tun können. Und wir denken in der kommenden Woche daran, dass Gott diesen Stellvertreter geschickt hat. Und der Geist Gottes will uns neues Leben schenken und dann den Blick immer wieder darauf richten, dass ja ein anderer schon alles getan hat, was nötig war. Und er will uns immer wieder zeigen, das ist die Idee Gottes. Das ist das Original, für das du gedacht warst. Und wozu sollst du falsche Kompromisse eingehen? Wozu sollst du falsche Prioritäten setzen, wenn es eigentlich ein viel besseres Original gibt? Und das ist das Spannende, dass dieser Blickwechsel die beste Strategie im Kampf gegen diese ganzen schlechten Gewohnheiten ist. Stell dir vor, du kommst nach Hause, du hast einen anstrengenden Tag hinter dir, es war arbeitsintensiv und du hast richtig Hunger. Und der Magen, der hängt so völlig durch und du kommst in die Küche und hoffst, du findest irgendetwas Essbares. Und da liegt dieses alte, trockene Brötchen von vor 2 Tagen, aber irgendwie ist es das Einzige, was noch da ist. Wenn man richtig Hunger hat, man wird vermutlich auch dieses trockene Brötchen essen, auch wenn es nicht mehr wirklich schmeckt, aber man braucht ja irgendwas im Magen. Was könnte einen davon abhalten, sich dieses trockene Brötchen zu Genüge zu führen? Wenn neben dem trockenen Brötchen auf dem Tisch so ein frischer, saftiger Döner liegt, dann ist das die beste Motivation, auf dieses Brötchen zu verzichten. Der Geist Gottes, der will uns eine bessere Alternative zeigen. Wir müssen uns nicht mit Zweitklassigem zufrieden geben, wenn es etwas Besseres geben kann, nämlich das Leben, für das Gott uns wirklich gedacht hat. Und wir müssen den Blick darauf richten, um dann zu sagen, wir geben uns mit der schlechten Kopie nicht mehr zufrieden. Dann brauchen wir auch nicht mehr falschen Versprechen nachzulaufen, wenn wir entdeckt haben, dass Gott uns durch Jesus alles schenken will, was nötig ist. Dann brauchen wir unsere Sicherheit nicht mehr bei anderen Dingen zu suchen. Wir brauchen die Bestätigung nicht durch andere Menschen und die Anerkennung auch nicht durch den Erfolg in unserem Leben, in unserem Lebensbereich. Dann wissen wir haben eine geschenkte neue Identität aus Gnade. Allein aus Gnade. Am Ende des Textes, den ich gelesen habe, sagt Nehemia: Hab Erbarmen mit mir, denn deine Gnade ist grenzenlos. Das gilt für Nehemia damals und das gilt für uns auch heute, auch in dieser Auseinandersetzung, dass wir wissen können, in dem Kampf mit unseren Herausforderungen, mit unseren Kompromissen, mit unseren schlechten Angewohnheiten, Gottes Erbarmen ist grenzenlos. Seine Barmherzigkeit, sie ist da und sie gilt uns. Die andere Tendenz bleibt und deshalb brauchen wir diese Korrektur immer wieder, den Blick auf das Original, den Blick weg von der schlechten Kopie. Und wir brauchen das immer und immer wieder, beständig. Vor einigen Jahren bin ich mit einem Ehepaar aus unserer Gemeinde zur Hochzeit eines meiner besten Freunde aus Kindertagen nach Salzburg gefahren. Ich weiß noch, das war die Zeit, als zumindest im hessischen Hinterland noch nicht jeder Navi im Handy hatte und auch nicht im Auto. Und ich fand das ganz interessant. Wir waren mit diesem Auto unterwegs und das Auto, das hatte ein Navi. Und irgendwo da im bayerischen Niemandsland, im Grenzgebiet zwischen Bayern und Österreich, da war das Navi der Meinung, wir sollten unbedingt auf die Autobahn fahren. Und das wollten wir natürlich vermeiden, um die Maut zu sparen. Aber dieses Navi, es war sehr, sehr beständig. Und ich fand es erstaunlich, dass dieses Navi jeden Feldweg kannte. Weil es bei jedem Feldweg gesagt hat, wenn möglich, bitte wenden. Selbst wenn das nur irgend so ein kleiner Weg war, das ging eine ganze Zeit, bis es irgendwann kapiert hat, okay, wir wollen da nicht hin. Und wir waren damals natürlich richtig unterwegs. Aber ich glaube, genau so beharrlich brauchen wir immer wieder diese Stimme in unserem Leben, die sagt, richte dich wieder aus auf das Wesentliche. Wir müssen sie hören. Und wir brauchen diese Kurskorrektur, die uns sagt, Blick auf dein Leben durch Gottes Brille. Wir wachsen, indem wir auf Jesus schauen. Und mit dieser besseren Alternative können wir den Kampf angehen. Und wir können ihn eben angehen im Wissen, dass Gottes Barmherzigkeit bei uns ist. Und wir müssen den Kampf nicht führen, um uns diese Barmherzigkeit erst zu verdienen, sondern wir können wissen, dann, wenn wir die einmalige Entscheidung auch getroffen haben, wir möchten unser Leben im Vertrauen auf Jesus leben, dann müssen wir unsere Gunst nicht verdienen. Aber mit diesem Freispruch im Rücken können wir den Kampf annehmen. Mit dieser neuen Identität können wir den Kampf annehmen. Dann kämpfen wir nicht darum, dass wir diese verdienen, sondern dass diese neue Identität in unserem Leben sichtbar wird. Und das entlastet, weil wir wissen, selbst wenn wir fallen, können wir aufstehen, uns neu ausrichten und weitermachen. Und dann geht's weiter und dann werden wir wieder fallen und wir stehen wieder auf und gehen weiter. Es wäre nur fatal, die Herausforderung nicht anzunehmen und es wäre genauso fatal, liegen zu bleiben nach dem Hinfallen. C.S. Lewis hat das schön auf den Punkt gebracht und einige aus der Gemeindeleitung kennen das Zitat schon. Er hat mal geschrieben: Ich weiß alles über das verzweifelte Unterfangen, chronische Versuchungen zu überwinden. Das ist nichts Schwerwiegendes. Vorausgesetzt selbstverschuldete Gereiztheit, der Ärger über gebrochene Rekorde, Ungeduld und so weiter gewinnen nicht die Oberhand. Wir mögen noch so oft fallen, die Stürze können uns nicht wirklich etwas anhaben, solange wir uns jedes Mal wieder aufrappeln. Natürlich werden wir als sehr ramponierte und schmutzige Kinder zu Hause ankommen. Aber die Badezimmer sind schon vorbereitet, die Handtücher liegen bereit und saubere Kleider hängen schon am Haken. Das einzig Fatale wäre, die Nerven zu verlieren und aufzugeben. Denn wenn wir den Schmutz bemerken, ist Gott uns am nächsten. Denn das ist gerade das Zeichen seiner Gegenwart. Gott geht auf diesem Weg mit uns. Er will sich mit uns auf den Weg machen, unser Leben für ihn zu leben. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, wie bei Nehemia, die Herausforderungen, sie sind eigentlich viel zu groß. Aber er will uns auf diesem Weg begleiten bis zu einem guten Ziel. Und dieses Ziel, das ist es wert. Und er geht mit uns durch alle Herausforderungen und auch in diesen Herausforderungen. Und ich hoffe, dass in diesen Predigten auch über das Buch davon etwas angekommen ist, dass Gott derjenige ist, der uns begleitet, dass wir nicht einfach irgendwie uns selber auf den Weg machen müssen, sondern dass er uns versorgt. Und deshalb ist es gut, ihm zu vertrauen und ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Amen.